ab, die durch die fortgesetzte Teilnehmer stimmen sie der Aufzeichnung zu.
Ja. Ah ja, ja, bitte. Das wäre nett. Cool, dann fangen wir einfach an. Und zwar, ich wollte eigentlich noch, sage ich dann jetzt direkt im Podcast, sagen, wie unglaublich viel ist Parallele, die Mehrzahl von Parallel?
Parallelen. Wie viele Parallelen
deine Geschichte in deinem Buch mit dem, was ich eigentlich, ne, mit das andere Tabuthema, nämlich Depressionen und psychische Beschwerden oder psychische Gesundheit habe, und danach sage ich erstmal, wer du bist und so weiter, weil die Leute kommen hier ganz kalt im Becken rein, aber ich hab deine Geschichte gelesen und gedacht, krass, es ist genau das gleiche tabu behaftete Thema und das Einzige, was man machen kann, ist Augen auf, Tür auf, sich auf den Weg machen und durch tausende Erfahrungen schlagen, um für sich irgendwie rauszufinden, was ist denn eigentlich gut und was brauche ich. Liebe Zuhörer, ich spreche heute mit Tina Molin und wir sprechen hauptsächlich über dein Buch, würde ich mal sagen.
Unauffällige Einblendung. Genau.
Das Buch heißt Endlich wieder Lust auf Sex. Und für die dich nicht kennen, du bist Journalistin, du bist Autorin, du bist auch Gründerin, habe ich gelesen. Mhm. Und wir kennen uns von der Frankfurter Buchmesse, wo wir gesprochen haben, eigentlich über mein Thema. Und dann hast du vor, ich weiß gar nicht, wann hast du dein Buch eigentlich rausgebracht?
Es sollte eigentlich letztes Jahr schon erscheinen und ist dann wegen Corona auf dieses Jahr, Mitte Mai, ist es erschienen.
Okay, also es ist echt brandneu.
Brandneu.
Du warst eigentlich oder bist immer noch als Journalistin sehr viel tätig. Du warst vor allem im Nachtleben tätig, hast Lady Gaga, Hugh Jackman, die großen Stars interviewt und bist dann von diesen Stars in DM-Fach Windel und Babynahrung gefallen. Oder, du beschreibst das in deinem Buch, diese Gegensätze sind wahnsinnig schön. Du hast ein Buch geschrieben, weil du Mama geworden bist und damit einherging ein unglaublich tabu behaftetes Thema, nämlich auch Geburt auch, aber das ist noch nicht so, aber die Zeit danach, Lust auf Sex oder kein Lust auf Sex und wie das als Mama und als erwachsene Frau so ist, für mich als Mann unglaublich interessant, weil da werden wir gleich hoffentlich auch hinkommen. Es ist eigentlich genauso ein wichtiges und tabu behaftetes und schwieriges Thema. Ich bin ja Vater, ich kenne es eigentlich von der anderen Seite auch sehr gut. Und während meine Tochter hier heute Morgen schon drei Bücher zerstört hat und mein Laptop zweimal runtergeschmissen, habe ich mir noch so ein bisschen vorbereiten können und wir fahren einfach mitten im Thema. Dein Buch, vielleicht magst du zur Einleitung mal ein wenig erzählen, warum
ja,
das
gerne.
Buch, wie, wo, was?
Gerne. Also ich finde das so lustig, dass wir jetzt miteinander sprechen aus zwei Gründen. Zum einen haben wir uns bei der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und dann habe ich ja danach erfahren, dass du ja Vater wurdest, weil ich dich natürlich stalke auf den Social Media Kanälen. Deswegen, ich habe schon sehr gelacht, weil du natürlich wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung mitreden kannst. Das zum einen, zum zweiten, weil es natürlich ein unfassbares Tabuthema ist, also sexuelle Unlust überhaupt und bei Frauen, aber auch bei Männern. Und du bist der erste Mann, mit dem ich zu diesem Thema spreche. Ich habe bislang ja einige Interviews schon geben dürfen und es waren immer Frauen. Also ja. Und das war interessant, wie viele Andockpunkte es gegeben hat. Also egal, ob sie Mütter waren oder Mitte 40 oder Single waren, also es gab immer irgendwas, wo sie sich wiedergefunden haben. Das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Also ich bin Tina, ich war ganz lange Nachtleben-Reporterin, habe ganz viel über Clubs und das Berliner Nachtleben geschrieben, später über Promis, wie du ja gesagt hast, für die Bunte, Hugh Jackman, Lady Gaga und noch ganz viele mehr. Bin Mutter geworden mit 40, habe mir das alles ganz wunderbar vorgestellt und dachte, ey, Magic Moment, ich werde der happieste Mensch der Welt sein. Das war ich dann auch manchmal und manchmal auch nicht. Eltern werden jetzt schon schallend lachen. Und was aber vor allem stattgefunden hat, dass meine Lust weg war. Also sie kam einfach, sie war weg und sie kam nicht wieder. Also und am Anfang war das auch noch okay, auch für meinen Mann. Und dann aber so nach ein, zwei Jahren, anderthalb Jahren, merkte man schon traps, 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 wie er so um mich herumschlawenzelte, Ganz liebevoll, ich meine, ne, also ganz, ganz respektvoll, ganz liebevoll. Dann gab es mal eine Einladung zu einem erotischen Arthouse-Film, dann gab es mal Unterwäsche. Und ich bin da aber nicht richtig drauf angesprungen. Ich war einfach so beschäftigt mit diesem Kind großziehen. Es ist ja ein 24-Stunden-Job und du musst in dieser neuen Rolle ankommen und in diesem neuen Körper ankommen und irgendwie zurechtkommen zwischen all diesen Ansprüchen an einen selbst, durch das Kind, arbeiten soll man ja auch noch, tut man dann auch. Und das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, da rutschte halt Sex ganz runter auf die Prioritätenliste. Ja. Und dann aber irgendwann stand mein Mann vor mir und guckte mich ganz verletzt und ganz traurig an. Also weil er wollte einfach, dass ich als Frau, als Geliebte, als Freundin wieder zu ihm zurückkomme, dass wir wieder ein Paar sind, dass wir auch wieder eine Mann-Frau-Beziehung haben. Und als ich dann diesen traurigen Blick gesehen habe und diese Verzweiflung, da wurde mir klar, okay, wir stehen jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Also wenn ich das jetzt nicht höher priorisiere, den Sex und das Gemeinsamsein, dann laufe ich Gefahr, dass die Beziehung zerbricht. Also ne, der Klassiker, er betrügt mich oder. Und dann bin ich halt aktiv geworden. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt musst du wieder zu deiner Lust zurückfinden. Und dann habe ich festgestellt, dass die Lust eigentlich erstmal ausgezogen war. Also das mit dem Sex hat am Anfang so überhaupt nicht funktioniert. Also Zähne krachten aufeinander. Immer war irgendwie ein Arm zu viel, der einschlief. Erogene Zonen, die früher entflammt wurden, blieben kalt wie das Polarmeer. Also es war einfach entsetzlich. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt hast du ein Kind bekommen, jetzt bist du frigide geworden. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Und das kam auch überhaupt nicht zurück. Und dann habe ich das irgendwann heulend meiner Heilpraktikerin erzählt, dass ich einfach überhaupt keinen Bock mehr auf Sex habe und dass da einfach nichts mehr ist. Und dann sagte die zu mir, du Tina, also du bist so ein bisschen fortschrittlicher. Deswegen dir sage ich das jetzt mal, geh doch mal zur Tantra-Massage. Und dann dachte ich, Tantra-Massage, ernsthaft? Also intim berühren lassen, kenne ich niemanden. Ist das schon betrügen? Und dann ist es schon Sex? Und bezahle ich dann für Sex? Ist das wie zu Prostituierten zu gehen? Und dann hatte ich das so ein bisschen geschockt, sogar meinem Mann erzählt. Und zum nächsten Geburtstag zauberte er einen Gutschein aus der Tasche für eine Tantra-Massage. So, und dann dachte ich erst, volles Kopfkino. Wie muss ich jetzt für Sex bezahlen? Oder auch, was ist, wenn ich da auch nicht komme oder Lust habe? Ist es dann wirklich besiegelt, dass ich jetzt frigide bin? Und dann habe ich das so ein halbes Jahr von mir hergeschoben und irgendwann habe ich gedacht, okay, da gehe ich jetzt hin, da mache ich jetzt was, ist mir jetzt egal. Dieser verzweifelte Blick von meinem Mann und dieses große Sehnen und ich wage das jetzt mal. Jetzt habe ich fürchterlich viel geredet. Jetzt.
Nee, ach, du hast was ich super schön finde, ist, dass das, das ist auch eigentlich das erste Teil des Buches sozusagen. Du beschreibst es, ich finde es wahnsinnig. Ich liebe es, wenn Menschen schreiben können mit also facettenreich, dass man trotzdem mitschmunzelt, dass man aber auch diesen Schmerz schon in der Geschichte so ein bisschen hört. Du schreibst auch über diese Tantra-Massage Gutschein und wie du versuchst, direkt ein Lächeln irgendwie zu faken und zu sagen, okay.
Dankeschön.
Genau, man ist total dabei. das ist sehr schön. Ich finde, dass... Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ich bin so durcheinander von dieses Thema. Das Tabuthema Sex und Druck in der Partnerschaft und so weiter, darum geht's vor allem. Oder ja, Druck, du hast das gerade eigentlich schön beschrieben, die Momente für beide. Das Unterschwellige, ich kann es aus der Männerperspektive sehr gut nachvollziehen, dass ich gab genau diesen Moment, wo ich auch mal meinte, hey, aber ich möchte doch auch so gerne und ja. Ich zu meiner Frau auch gesagt habe, ich werde dich, glaube ich, nie betrügen oder ne, das ist nicht so mein Stil, ich bin nicht so also ich mag Kicks und Herausforderungen, aber auf ganz anderem Level, nicht in so eine emotionale oder persönliche Beziehung. Und ich war bisher noch nicht ganz so kreativ mit Geschenke geben und so weiter. Bei dir war aber dieses Geschenk war so ein bisschen eine forcierte Tür, die auch aufgegangen ist, oder? Weil du bist dann zu dieser Massage gegangen. Das beschreibst du auch wahnsinnig schön mit aller Unsicherheit. Man spürt das der Gänsehaut selber mit, der Moment, wo du da stehst auf dieser warmen Matratze und denkst, ach, jetzt. Okay. Und was ist denn so passiert? Oder wie sah es von da aus quasi weiter aus? Es gab diese Tantra-Massage.
Das erzähle ich gerne gleich. Ich will noch mal, weil du das so schön gesagt hast, ich glaube, dass es nach der Geburt einfach ganz, ganz viele Tabus gibt. Also ich glaube, dass es nach der Geburt zum einen dieses Tabu gibt, wenn die Geburt nicht gut gelaufen ist, also wenn es traumatisch war, da spricht ja keiner drüber. Also niemand fragt doch eine Mutter, und wie war die Geburt und wie geht's dir? Also, weil da ist auch nochmal so ein ganz starker Anknüpfungspunkt zu deinem Thema Mental Health und Depression. Wir fragen immer, ob das Baby gut isst und ob das Baby gut schläft und so, aber wir fragen einfach nicht, und wie geht's dir als Mutter? Ja. Hattest du Schmerzen, hattest du Panik, hattest du Angst? Und da passiert ja auch ganz viel Shutdown. Wir fragen auch die Eltern nicht, wie geht's denn euch? Also, wie geht's denn euch als Paar? Und wie kommt denn ihr in diese Rolle rein? Also, wir nehmen diesen wahnsinnigen Transit, diese unfassbare Transformationszeit von Mann zu Vater, von Frau zu Mutter. Und dann soll man das als Paar noch hinkriegen. Und das unter dem Hochdruck, 24 Stunden ein Neugeborenes zu versorgen, das nehmen wir überhaupt als Gesellschaft nicht wahr, was da für eine enorme Belastung auf dem Einzelnen und auch auf der Partnerschaft lastet. Und deswegen wird da einfach nicht nachgefragt. Und ich glaube, zum Dritten, das fand ich jetzt gerade sehr schön, wo du gesagt hast, aber ich kenne das als Mann als Seite, dass ich sage, du, ich hätte doch auch gern Sex. Und das habe ich bei meinem Mann auch gemerkt, dass da so ein Bruch passiert ist. Ich war total überfordert und habe ihn immer zurückgewiesen. An mir klebte ja schon den ganzen Tag ein kleines Kind, das getragen, gestillt. Mein Körper gehörte also quasi nie mir. Ich war vollkommen im Service für jemand anderen. Und wenn es denn mal schlief, dann wollte ich meinen Körper auch einfach nur für mich haben. Also bloß keine Körperlichkeit schon wieder mit jemandem und schon wieder in jemanden hineinfühlen, was der jetzt braucht und was es jetzt braucht. Und das ist ganz schwer nachvollziehen, glaube ich, für einen Partner. Und mein Mann hat sich total zurückgewiesen gefühlt, weil er wollte doch nur mit mir zusammen sein. Und ich war so, ey, bitte lass mich in Ruhe. Und mir kam sich, glaube ich, echt manchmal vor wie ein Vergewaltiger. So, hallo, ich will Sex. Oder wie so ein Sexmonster. Und ich kam mir total vor wie unter Druck gesetzt. Also da in dieser unfassbar schweren Zeit, glaube ich, passieren ganz viele Verletzungen zwischen den Paaren, die gar nicht böse gemeint sind. Weil vielleicht das Verständnis füreinander ein bisschen fehlt oder man sich in die Rolle des anderen nicht so hineinversetzen kann und wir als Gesellschaft einfach diese Zeit total totschweigen, diese ersten zwei, drei Jahre, wo das Kind einfach so eine Komplettversorgung braucht. Und das ist dann immer, du musst glücklich sein, du musst happy sein, du hast doch jetzt ein Kind, das ist gesund. Dass das die anstrengendste Zeit ist, diese erste. Meine Physiotherapeutin hat immer gesagt, trennt euch nicht in den ersten drei Jahren. Danach wird alles besser. Und ich habe immer gelacht, dachte, was meinten die? Bis man dann drinsteckt. Und weil wir es irgendwie nicht gelernt haben, als Gesellschaft das zu sehen, Hardcore-Zeit, haben wir auch gar keine Sprache dafür. Und wir als Paar stellen uns auch überhaupt nicht darauf ein, so klar. Hat der eine Wünsche und klar hat die andere Wünsche und klar muss das irgendwie, sollte das irgendwie zusammengehen, aber unter 24 Stunden Hochleistungs-Kinderbetreuungsdruck geht es halt oft nicht zusammen.
Wahnsinn, es macht es nur noch schwierig, es gehen so viele Sachen in meinen Kopf leuchten und tun, es sind so viel, wie gesagt, Parallele, so viel gleiche Sachen in den Themen, die ich. Und ich ist noch nicht mal, ich habe nicht nur ein Thema, aber ne, das Depression und psychische Gesundheit Thema. Du hast so unglaublich recht, dass, was mir gerade so auffällt, es gibt keine Sprache, meintest du. Es gibt kein, weil es wird tatsächlich nicht darüber geredet. Es wird nicht darüber geredet, außer dass es das Wunderbarste ist, was es gibt. Und so weiter wird in der Tat nicht geredet über von vorne bis hinten alles, was da eigentlich passiert. Und das ist, da sind wir eigentlich ganz armselig dran, auch wiederum das Gefühle und Emotionen und wo sind wir denn vom Moment im Krankenhaus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten einige Komplikationen auch in der Geburt und ich bin höllisch froh, dass wir medizinisch so weit vorangeschritten sind in Westeuropa. Mhm. Nur, dass dabei auch eine Art Abgestumpftheit oder ne, im Krankenhaus, du bist das dem ausgeliefert an dem Tag, wo eigentlich das eine der größten Erlebnisse deines Lebens passieren, bist du Menschen ausgeliefert, die das täglich machen, die eigentlich gar nicht so viel mit dir sprechen, die nur sagen, ja, hier druckt's mal eben, hier lalala und dann, ich kann mir noch gerade so erinnern und du wahrscheinlich dann auch sehr lebendig, wie ich habe das mitgespürt als Vater, der Moment, wo das Kind geboren wird und auch dir erstmal entnommen wird. Und du hast gerade, ne, da ist das Leben aus das, was du 9 Monate quasi wachsen lassen hast, wird einmal weggenommen in einen anderen Raum. Keiner spricht mit dir, du liegst da eigentlich. Und dann, alleine das schon, diese, ne, die ganze Emotionen und die Sachen, die da passieren, danach kommt eine Hebamme und die spricht zwar mit dir, aber es ist sehr wahr. Es kommt eigentlich selten die Frage, wie geht's dir? Was ist passiert bei dir? Welche Farben? Welche, ne, so wie wir eigentlich über alle andere Gefühle auch reden sollen. Und
wir reden doch mehr über einen Blinddarm. Ja. Ey, wie war's denn da? Was gab's zu essen im Krankenhaus? Ja. Wie war's denn da? Wie geht's denn dir? Kannst du dich schon bewegen? Also wir haben viel mehr Empathie. Ja. Mitgefühl und eine Sprache, wenn sich jemand die Achillesferse reißt oder ein Blinddarm, Wahnsinn, ne? als bei so einer Geburt.
Und woher diese Angst?
Ich weiß es gar nicht. Und ich habe ja auch diese These, also ich bin ja auch ich bin depressionserfahren. Ich hatte also bestimmt als Teenagerin hatte ich eine Depression. Ich hatte mal eine Co-Depression. Also es ist durchaus, dass mir dieses Thema total vertraut ist. Und ich habe so ein bisschen die These, dass gerade Menschen, die eh dazu neigen oder sehr sensibel sind, für die kann so eine Geburt einfach auch eine Traumatisierung, eine Retraumatisierung oder etwas emotional so Großes sein, dass sie total überfordert sind. Also ich habe mir inzwischen angewöhnt, bei allen in meinem Freundeskreis zu fragen, wie war denn die Geburt? Und die hat es erst jetzt wieder auf einem Kindergeburtstag und sie erzählt und wow, 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 wow. Und dann sagt er plötzlich, die hat total gezittert. Am ganzen Körper. Ich dachte, die stirbt. Mhm. Und dann guckte ich ihn an und dachte, okay, du warst überfordert mit der Situation, weil ich hatte sie eigentlich gefragt, weil die erste Geburt für sie so traumatisch war, wie jetzt die zweite war. Und sie war so, ja, ich habe mich super aufgehoben gefühlt und so. Und er so, ja, total gezittert. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ah ja, er hat's nicht verdaut. Und dann habe ich ihm so ein bisschen Raum gelassen, das zu erzählen und wie er das wahrgenommen hat und so. Also das ist ja ein irrer Moment, ne? Und auch irre nah, wie du sagst, am Tod eigentlich oft auch. Weil das ja, ich meine, früher sind wahnsinnig viele Leute bei der Geburt gestorben und wahnsinnig viele Frauen und Kinder. Und dank der Medizin ist das viel weniger geworden, aber es ist immer noch ein unfassbar kritischer Moment. Und da gehen wir dann so drüber und wir hören gar nicht und wir fragen gar nicht, wie ging es denn dir damit und was machst denn du damit? Und dann kommt man ja aus dieser Nussschale quasi raus, Krankenhaus, man ist noch versorgt, da guckt jemand nach einem. Und dann hat man dieses irre Erlebnis, im besten Fall irre schön, im schlimmsten Fall irre schlecht. Mhm. Und dann kommt man überhaupt nicht mehr dazu. Weil man ja dann 24 Stunden Babybetreuung hat und die Frau, aber der Mann ja auch, man braucht ja eigentlich viel mehr, um dieses kleine Leben zu versorgen. Und dann hat man überhaupt dann gibt es diesen Zeitpunkt gar nicht mehr, mal zu fragen.
Nee, man wird vor allem zu Hause einfach so, das stimmt, ne? Man ist 2, 3, 4 Tage später, wenn alles okay war, wieder zu Hause. Da kommt eine Hebamme, die sind auch fast immer unglaublich lieb und packen an, aber die sind ein Stündchen da oder mal länger und dann, und ich liebe meine Eltern und alle Eltern, aber dann wollen die Eltern kommen, die frisch Opa und Oma geworden sind und Freunde und dies und das und es ist lustig, weil du meintest, ne, aus der männlichen Perspektive, ich glaube, als Mann, das, was ich gemerkt habe und viel besprochen habe und zum Sprechen kommen wir dann auch gleich direkt, aber ist, dass man ist eine Zeit lang zu Recht so das fünfte Rad am Wagen. Du bist so ein bisschen da, um einfach alles in Stand zu halten, weil Mama 24 Stunden das Leben in Stand haltet. Das heißt, du bist morgens in der Küche Sachen am Auswaschen, Auskochen, tun, Essen am Holen, dafür sorgen, dass Windeln da sind, dass alles geht. Mama kann nicht wirklich gut laufen, oft und, und. Das ist zum Beispiel so ein Gefühl, worüber, glaube ich, unter Männer sehr wenig gesprochen wird. Und ich glaube, und das ist eigentlich, das wollte ich dich erstmal fragen, ich war immer in der Glaube, oder ich habe lange geglaubt, dass Frauen viel mehr und offen sprechen über diese Erfahrungen und über Sex und über Geburt und über solche Sachen. Mehr als Männer, weil Männer grundsätzlich, ja, ne, ein Bier und so, jo, alles gut, jo, jo, jo. Das ist natürlich ein bisschen ein Stigma oder ein bisschen eine sehr einseitige Wiedergabe, aber ich hatte das Gefühl, dass Frauen grundsätzlich viel mehr reden über diese Themen. Und das stimmt nicht ganz so, ne?
Ich glaube nicht. Also wir reden dann, weil es gibt ja unheimlich viel, was man lernen muss in sehr kurzer Zeit. Also gerade wenn es das erste Kind ist. Das heißt, der Austausch mit Freundinnen, mit Frauen geht eigentlich immer nur darum, ne, was für eine Windelsorte hast du? Wo kriegst du das her? Wächst deins auch so schnell und schläft es und wie und was? Also du versuchst dir innerhalb kürzester Zeit ein unfassbares Wissen drauf zu tun. Und darüber drehen sich eigentlich die Gespräche. Und mir ist eben auch aufgefallen, dass alles andere auch gar nicht gewünscht ist. Also ich hatte durch das Stillen noch zusätzlich zugenommen. Also ich wog dann schon, ich wiege normalerweise so um die 60, ich wog dann schon 75 Kilo. Ich wurde immer mehr. Und ich war ganz unglücklich damit. Also weil ich war immer schlank. Ich war noch nie nicht schlank. Und das hat total viel mit mir gemacht. Also dass mein Körper nicht mehr mein Körper war. Und immer wenn ich das irgendwie erzählen wollte und sagen wollte, ich bin echt fett geworden und boah, ich habe jetzt schon so Falten am Rücken, dann hieß es immer, ja, aber dein Kind ist gesund. Du hast doch ein Kind bekommen. Es ist doch jetzt alles gut. Dein Kind ist gesund. Und es gab nicht mal, also man hat mir nicht mal diesen Raum gegeben, mal abzukotzen, dass ich tot unglücklich bin. Ich weiß, ich hatte dann, war da mit einer, auch mit einer Freundin spazieren im Tiergarten. Wir schoben die Kinderwägen und dann habe ich es erzählt und dann sagte sie, oh, und ich habe Wassereinlagerungen. Und dann sagte ich, oh krass, und ich habe jetzt das. Und sie so, oh, und ich habe das. Und guck dir mal meine Kaiserschnittnarbe an. Und ich so, oh, guck dir mal meine Kaiserschnittnarbe an. Es wurde immer schlimmer und wir verglichen unsere Körper. Es war köstlich. Und am Ende sagte sie, ich habe sogar Zellulite an den Armen. Und ich so, okay, das ist untopper. Das ist wirklich das Allerschlimmste.
Wahnsinn.
Und das war so, oh Mann, endlich. Wir standen mitten im Wald und verglichen uns. Und wir verglichen sie nicht mehr. Wir erzählten nur einfach, dass unser Körper einfach ein Grauen gerade ist. Ja. Und durften das.
Ja.
Ohne dass jemand zu uns sagte, aber dein Kind ist gesund und du musst doch glücklich sein.
Das ist so ein bisschen das, ja, ich bin auch mal traurig jemand mit sich äußert, Depression oder Angstzustände zu haben, dass jemand sagt, ja,
oder du musst doch einfach, also oder dieses, oder, warte mal, das ist doch nur eine Einstellungssache.
Ja, das ist auch nicht immer leicht.
Du musst dich nur ein bisschen zusammenreißen.
Genau, reiß dich mal zusammen. Wahnsinn. Es stimmt aber, und ich glaube, das geht natürlich ein bisschen einher mit der Gesellschaft auch, ne, wo alles so, wenn man auf Instagram jetzt Parenting, Babys oder irgendwas eintippt, ich weiß es gar nicht, weil ich habe eine ziemlich schreckliche, Gott sei Dank, Beziehung mit Instagram, weil ich es einfach kaum nutze und wenn dann schlecht. Aber ich weiß, dass Freunde von mir eine Seite haben und da ist es wirklich alles nur wunderbar und dies und so und jenes. Und das ist natürlich auch, ne, das ist, finde ich, ein sehr kritisches Problem unserer Gesellschaft im Allgemeinen. Jedes Instagram-Profil außer meiner sind irgendwie Leute in perfektem dies und perfektem das. Deine wahrscheinlich auch nicht, weiß ich sogar.
Meins ist perfekt.
Ja, stimmt. Jetzt hast auch Filter über Filter. Aber und das zieht sich natürlich durch. Ich weiß schon, dass meine Frau mal gesagt hat, in der Tat, dass manche Freundinnen, dass da einfach auch so eine Tür zu war, die gesagt haben, die wirklich, ne, Kind schläft perfekt, es wächst perfekt, es tut. Und ich glaube, wenn es eins nicht ist, und deswegen ist es ja auch so schön, ist schon mal, es ist nicht perfekt, weil Kinder schlafen nicht perfekt. Kinder, also unsere schläft katastrophal. Und ich liebe es, weil sie ist einfach ultra energetisch und hat einfach keinen Bock. Ist ja auch alles okay. Ist nur für uns ein bisschen mehr anstrengend und wir müssen Wege finden, wieder dahin zu kommen. Aber irgendwie ist es, und das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Ding. Ich weiß das gar nicht, war es anders, als wir noch ganz, ganz früher viel mehr zusammengelebt haben und man auch nicht alles verbergen konnte. Das ist einfach schwer.
Dass man einfach durch die Großfamilie einfach viel mehr mitgekriegt hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es die total perfekten Kinder gibt. Also ich habe Freundinnen, wo die Kinder im zweiten Monat schon angefangen haben, am Eis zu schlafen. Problemlos. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht die Empathie aufbringen muss. Bei Eltern, wo es nicht so ist, hinzuhören. Ne? Also ich habe auch Freundinnen, die totale Sonnenscheine sind und die nie Probleme haben. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht das andere gibt. Und das war jetzt auch das Schöne mit dem Buch. Meine Mutti hat es gelesen und rief mich dann an und fing dann von sich aus an, von meiner Geburt zu erzählen. Also zu sagen, also ich hatte ja auch einen Kaiserschnitt und ich bin einfach aufgestanden und losgegangen. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das so ein Problem ist. Und dann, aber ich habe es jetzt verstanden. Und das war total schön zu sehen, Horizonterweiterung, Perspektivwechsel. Ja. Nur weil das bei dir gut gelaufen ist, heißt das ja nicht, dass es immer gut läuft und bei allen gut läuft. Also da nochmal den Horizont aufzumachen, um nochmal den Bogen auch zurückzukriegen zum Sex. Ich habe so für mich halt die Conclusio rausgezogen, Sex ist ein bisschen wie so ein Kanarienvogel. Weißt du, früher hat man die mitgenommen in den Bergstollen und wenn kein Sauerstoff mehr da war, Vogel tot, alle Mann rauslaufen. Und so habe ich gemerkt, das ist Sex. Also wenn du keinen Sex mehr hast, dann stimmt irgendwas nicht. Also dann hast du mega Stress auf Job oder Probleme mit deinem Vorgesetzten oder es ist irgendwas in der Beziehung passiert. Oder du hast eben ein Kind bekommen und bist total überfordert oder gefordert. Also wenn der Sex ist immer fast das Erste, was den Bach runtergeht, wenn irgendwas nicht stimmt. Und für mich ist das jetzt auch ein bisschen wie so ein Frühwarnsystem. Wir haben es jetzt wieder gehabt, mein Mann und ich, bei Corona. Ne? Alle Mann zu Hause, Kind zu Hause, Mann zu Hause, alle zu Hause. Das war natürlich das Erste, was wieder den Bach runtergegangen ist. Diesmal wussten wir es ja schon und wussten, guck mal, jetzt sind wir wieder so mit Lernen und Office und Existenzkrise, jetzt sind wir wieder so belastet, dass das wieder einschläft. Aber dann haben wir natürlich aufgrund der Erfahrung vom letzten Mal inzwischen so viele Tools und so viele Werkzeuge entwickelt und so eine Sprache entwickelt, und so viel Flexibilität und Freiheiten entwickelt, dass wir das dann auch wieder gesehen hatten und wieder aufnehmen konnten.
Ja, weil genau, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du hast Tools, das ist auch wieder so ein super cooles paralleles Ding. Weiß immer noch nicht, ob man das Wort überhaupt benutzen kann, aber ich erfinde einfach Wörter, die mir passen. Tools, Werkzeuge, auch eine Tür auf der Suche gehen. Sexual Empowerment. Was ist, du hattest diese Tantra-Massage.
Ich hatte diese Tantra-Massage. Und als erstes ist mal lustigerweise was passiert, was mit Sex gar nichts zu tun hatte. Man wird ja 2 Stunden quasi, ist wie eine Körpermassage, ne? Wo sozusagen Yin und Yang ausbalanciert wird.
Ja.
Ein bisschen erotischer, sie ist nackt, du bist nackt, so. Eigentlich eine reine Körpermassage. Und dann in dieser Körpermassage legte die Finger auf meine Kaiserschnittnarbe. Und ich fing so an zu weinen. Und das war das erste Mal nach 2 Jahren, dass es dafür Raum gab. Und ich realisierte, wow, da ist eine Verletzung aufgetreten. Das war mir bis dahin noch gar nicht richtig klar geworden, dass ich traumatisiert sein könnte durch diesen Kaiserschnitt. Und in diesem Moment wurde es mir klar und es war Raum für Heilung. Und dann passierte das Zweite, man wird dann nochmal gefragt, ob man jetzt wirklich intim berührt werden möchte. Und dann hat man auch an diesem Punkt nochmal die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Und ich sagte ja. Und es war alles gut. Ich hatte ganz viel Lust und es war wunderschön und ich war sehr erleichtert. Ich war nicht frigide geworden. Und es passierte noch was Zusätzliches, dass es fast schon ein spirituelles Erlebnis war. Also richtig Scheitelchakra ging auf. Ich stand im Universum. Ich war eins mit allen Sternen und dachte so, als ich dann so im Taxi nach Hause saß, weil irgendwie an U-Bahn fahren, Schnellbahn fahren war überhaupt nicht zu denken. Mhm. Am Taxi nach Hause dachte ich, ob ich Sexualität wirklich in der Ganzheit begriffen habe, wie sie vielleicht mal angelegt war. Vielleicht ist es ja so, dass ich nur wie bei einem Pizza immer nur ein Stückchen esse und die ganze restliche Pizza, die da ist, gar nicht wahrnehme und gar nicht sehe. Und am nächsten Tag riefen so viele Freundinnen von mir an. Wie war es denn gestern? Und erzähl doch mal. Und da war so ein Interesse, dass ich dachte, ach, schau doch mal an. Und daraus ist dann der Blog Happy Vagina entstanden. Und da habe ich dann angefangen, sozusagen, du nanntest es Sexual Empowerment, über diese Reise dort Blogartikel zu schreiben, ja. Weil ich so, und dann gab eben eines das andere. Dann habe ich quasi alles, was mir auf dem Weg begegnete, wo ich aber auch so ein Bauchgefühl hatte, dass ich das probieren möchte, das habe ich dann gemacht. Ich war bei einem Gebärmutter-Blessing, ich war bei einer Gebärmutter-Entpanzerung, ich habe in meine Gebärmutter meditiert, also ich war auf einer Kuschelparty, mein Mann und ich waren auf einer Swingerparty. Also es war sehr aufregend. Nicht alles war toll. Also Swingerparty hätten wir uns wirklich sparen können. Das war das Unerotischste, was ich jemals erlebt hatte. Abgesehen davon, dass ich noch die Schwiegereltern von meinem Kumpel kennengelernt habe. Oh Gott, wir stehen da also und plötzlich sagt der zu mir, treffe ich einen Kumpel von mir und der sagt, meine Schwiegereltern, und dann standen da diese 60-jährigen Schwiegereltern in voller Latexmontur mit Sklavenband und man schüttelte sich so die Hand. Schön, sie kennenzulernen. Auch schön, Persi, schön, sie kennenzulernen. Und wie geht's Ihnen so? Oh.
Schon gesiezt auch. Ich meine, kann man da nicht duzen, wenn man eh schon...
Ich weiß es nicht mehr. Es war so bizarr. Aber es war auch, selbst wenn das nicht passiert wäre, es war so unerotisch.
Ja. Ich glaube, da und das ist natürlich ein sehr tiefgehendes Thema, was in deinem Buch auch was man noch nicht mal in einen Satz lesen muss, sondern auch rauslesen kann, ist diese, was ist letzten Endes Sex, ne? Und wie ist, du hast gerade gesagt, ich habe vielleicht nur diese eine Pizza, das eine Stück Pizza gehabt statt der ganze. Und dann habe ich auch gedacht, ja gut, das gleiche Prinzip, woher denn auch? Es ist wie in der Schule nicht über Gefühle geredet wird oder da nicht, wird natürlich auch, ne, was haben wir für, es gab nochmal Sexualunterricht, aber das war dann mit einer Banane unten. Aber es geht ja alles um eine sehr praktische Form von, und ich glaube, und da hast du natürlich auch eine Riesenerfahrung gemacht oder viel über geschrieben, auch die Erwartungshaltungen zwischen Mann und Frau zum Beispiel auch nochmal. Ich merke das sehr, bin ein sehr sensibler Mensch und Mann. Ich bin einer, der ich fühle mich sehr, wie sagt man das? Ich finde Pornos und solche Sachen, das tut mir fast ein bisschen weh zu schauen, weil ich finde, diese Rollenverteilung kommt mir total komisch vor, dass der Mann und also dieses, ne? Du weißt, wovon ich spreche. Wir sprechen ja jetzt offen, dass der Mann es die Frau mal so gibt und hier so der Aggressor und so weiter ist. Das ist in meinem Naturell überhaupt nicht so. Ich kann das, ich kann noch nicht mal mich, ich werde nicht erregt, wenn ich so eine Rolle annehme als Mann. Eigentlich überhaupt nicht. Ich kann sehr gut mich sexuell erregen, wenn ich mich geschützt fühle und wenn es schön und sanft und solche Sachen ist. Und nichtdestotrotz gibt es in der Sexualbeziehung, auch sogar bei mir oder in meinem sexualen Naturell, gibt es diese, ich muss die Frau befriedigen, ich muss, es gibt ganz viele Erwartungshaltungen und Sachen, die passieren sollen. Und das ist, glaube ich, diese eine Stück der Pizza, ne? Das ist dieses, ja. Darum geht's eigentlich beim Sex, aber.
Also in alle Richtungen. Also ich habe den Druck, ich muss schnell erregt werden und feucht werden und bereit sein und so. Und ich glaube, der Mann hat den Druck, er muss die Frau befriedigen und ihr einen Orgasmus schenken.
Und durchhalten, ist auch so eine.
Auch das.
Das schaffen.
Ne? Auch diese Erektion zu halten und so. Und ich glaube, dass da einfach, weil du auch Pornos genannt hast, ne? Ich glaube, dass wir durch dieses, ich glaube, dass wir da den falschen Vorstellungen aufgesessen sind. Also und auch, dass der Mann das gleiche Opfer ist wie die Frau von diesen Umständen möglicherweise. Also das war dann auf dieser ganzen Reise, die ich gemacht habe, so lustig die klingt und so schön sich die erzählen lässt, das Spannende war eigentlich festzustellen, was will ich eigentlich wirklich? Oder was kann ich eigentlich auch wirklich? Und das geht schon los, dass ich verstanden habe, ich bin verantwortlich für meinen Orgasmus. Das ist gar nicht der Mann, der dafür verantwortlich ist, sondern ich bin verantwortlich für meinen Orgasmus. Das heißt, ich muss erst mal wissen, was erregt mich eigentlich? Ne? Ich hatte ja jetzt nach dieser Schwangerschaft oder auch wenn man älter wird als Frau oder auch als Mann, es verändert sich. Ne? Also der Körper kann plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr oder erogene Zonen. Also die meisten werden das dann erleben mit den Wechseljahren oder auch mit 50 und auch bei Männern mit Erektion. Also da nochmal zu checken, ich muss mich selber immer wieder neu erforschen und kennenlernen, damit ich quasi meine eigene Gebrauchsanweisung kenne, damit ich dem anderen sagen kann, jetzt mal bitte, ne, ich bin dann der Sherpa für meinen Mann und sag, hier lang geht's und bitte hier lang und bitte ganz liebevoll und so und jetzt brauche ich das oder ich kümmere mich selbst darum. Ja. Es gibt immer noch dieses weit verbreitete, ich muss das alles gar nicht wissen, er muss das wissen. Und das ist natürlich, da gebe ich eine Verantwortung aus der Hand, für die ich originär verantwortlich bin. Und ich gebe dem Mann auch eine Überforderung. Weil der kann sich, der hat ja keinen Frauenkörper und weiß ja nicht, was es braucht. Damit fing schon mal an. Ah, ich bin für meinen Orgasmus selber zuständig. Und dann auch zu merken, okay, das heißt aber auch, ich muss auch Nein sagen. Und das ist dann auch was ich gemerkt habe, dass es mir unglaublich schwer fällt, im Bett Grenzen zu setzen. Weil wir als Mädchen, meine Theorie, erzogen wurden, immer die Netten und die Braven und die Gefälligen zu sein. Und wenn ich beim Friseur sage, ey, du hast mir die Haare verpfuscht, das würde ich nie im sexuellen Kontext sagen und sagen, ey, auf gar keinen Fall. Sondern da habe ich immer Angst, dass ich jemanden verletze oder. Also da auch nochmal zu lernen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Das fand ich zum Beispiel bei der Tantra-Massage ganz toll. Man wird ja gefragt, bevor man intim berührt wird, darf ich dich anfassen? So, und das habe ich dann auch eingeführt. Ich möchte gefragt werden, bevor ich angefasst werde. Und ich habe sogar noch weitergezogen, wenn ich zum Beispiel meine Tochter anfasse, frage ich sie auch vorher, darf ich dich anfassen? Um klar zu machen, wir gehen jetzt in einen ganz sensiblen Bereich, der nur dir gehört, über den nur du entscheiden darfst, ob er angefasst werden darf oder nicht. Man darf da nicht einfach hinlangen. Nee. Also so, das hat ganz viel, das sind so kleine Dinge, aber das hat so ganz viel bewegt in meinem Selbstverständnis. Auch nochmal zu merken, dass wir auch gar nicht diese lustvollen Frauen sein können, die wir eigentlich körperlich angelegt sind. Weil zieh mal einen kurzen Rock an und geh mal in den Club. Ne? Also das kann man sich als Mann vielleicht gar nicht vorstellen, aber also wie oft ist mir schon an den Hintern gefasst worden? Also, und wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, es ist einfach eine lustvolle Frau zu sein, ist nicht ungefährlich. Und wir leben jetzt in Deutschland, da geht es vielleicht sogar noch, aber ich meine, wir sehen es ja in allen anderen Ländern, da kommen wir her. Das steckt uns natürlich auch noch in den Knochen drinnen, aus meiner Ansicht nach. Ja. Manche Frauen mögen das anders empfinden, aus meiner Meinung, aus meinem Empfinden her. Weil eigentlich ist der weibliche Körper ja total lustvoll angelegt. Ich meine, es gibt mit der Klitoris ein eigenes Organ, das nur für Lust da ist. Die Klitoris hat mehr Nervenenden als der Penis. Das Gleiche ist mit dem Gebärmutterhals. Total orgiastisch. Es gibt in der Vagina ganz viele Punkte. Eigentlich ist der ganze Schoß der Frau dafür geschaffen. Ja. Also ein lustvolles, orgiastisches Wesen zu sein. Und in diesem ganzen Prozess auch nochmal festzustellen, okay, es gibt aber bestimmt auch entwicklungstechnische Gründe, warum wir das nicht leben. Also Kirche, Gesellschaft, Patriarchat und so. Das hat dann auch nochmal dazu geführt.
Wir beruhen auf hunderte von Jahren von Deformation fast, ne? Also
Männer wie Frauen. Und dann eben im nächsten Schritt, weil du nach dem Toolkasten gefragt hast, zu merken, okay, also wenn ich Sex anders begreife, vielleicht hilft mir das. Also wir begreifen ja Sex als reine Penetration.
Ja.
Aber was ist, wenn es das nicht ist? Ja. Also was ist, wenn wildes Knutschen 15 Minuten,
ja,
10, 7 schon Sex ist? Mhm. Was ist, wenn Heavy Petting schon Sex ist? Dann hat der Mann gar kein Problem mit seiner Erektion, weil muss ja nicht.
Mhm.
Und die Frau ist vielleicht gar nicht unter Druck, dass es jetzt da, dass sozusagen der Schoß, der vielleicht durch die Geburt noch verletzt ist oder vielleicht auch durch andere Sachen verletzt ist, jetzt berührt wird, weil es ganz anders gehen kann. Also da die Scheuklappen aufzumachen und zu merken, ey, es kann auch alles ganz anders.
Ja. Dann sind wir eigentlich wieder bei den gleichen Themen. Ne? Es ist also sprechen, überhaupt mal zu sagen, hey, ich fühle mich unsicher oder ich bin nicht so glücklich in dem, was passiert oder was kann ich. Ich habe mit meinen Frauen in letzter Zeit öfter gesagt, darf ich das lernen eventuell? Ne? Ich kenne noch gar nicht so viel von deinem Körper insofern, dass wie du ihn kennst und kannst du mir das vielleicht beibringen insofern, dass ich das auch besser lernen kann, weil
wie schön.
Ich lebe ja sehr stark dieses in als Coach zum Beispiel bei Menschen auch und das ist auch sehr gleich dieses ich kann keinen Mensch heilen, weil ich kann nicht in jemand reinspüren. Ich kann nur immer im besten Falle noch mehr Fragen aufrufen, als dass ich Antworten geben kann und helfen, wieder zu spüren. Deswegen liebe ich ja, das ist auch, boah, es gibt so viel Parallel. Die Kälte, das Atmen, diese, und das sind alles Sachen, die nur diese Person selber spüren kann. Und ich glaube tatsächlich, mal ganz platt, während man intim ist, zu fragen, wie fühlt sich das an, kommt einem total komisch vor, weil das sollte doch irgendwie klappen. Und es wird so wenig gefragt und gesprochen und sich ausgetauscht.
Ich finde das super, dass du das sagst, weil es kann durchaus beim Sex auch sein, dass irgendwas getriggert wird, was sich gerade gar nicht gut anfühlt. Mhm. Ne? Dass gerade alles ganz eng wird, weil du dich an irgendwas erinnerst, ja, und wir überhaupt noch nicht gelernt haben, dann in dem Moment zu sagen, Moment, Moment, Moment.
Genau, ja.
Ne? Also ich habe dann sowas eingeführt wie so eine Ampel. Das kommt eigentlich aus dem SM. Also man sagt, um den Sex nicht zu unterbrechen und jetzt in großes Gequatsche zu kommen, gibt es quasi grün, gelb, rot. Grün heißt weitermachen, alles super. Ja. Orange heißt nicht mehr, aber auch nicht weniger. Lass uns mal hier anhalten an der Stelle.
Ja.
Und rot heißt Stopp, aufhören.
Ja. Wow, ja. Ja.
Und warum nicht einfach mal, wenn man merkt, da kommt jetzt was und ich kann das noch nicht einordnen, aber vielleicht ist es auch was Gutes, dann einfach mal zu sagen Orange und dann weiß der Partner oder die Partnerin, okay.
Erforschen, ja. Ja.
Jetzt gebe ich mal Raum zum Erforschen.
Schön, ja.
Und oder wenn man merkt, boah, geht gar nicht, Schmerzen oder wie immer auch rot.
Ja. Es war ja, du sagst, du hast ja drei Faustregeln, aber du hast diese drei Sachen, die du aufgeschrieben hast im Buch. Frauen sind absolut lustvolle Wesen. Der zweite ist, jeder kann ihren Weg finden, um Sex zu haben, die diese Person glücklich macht. Ne? Das ist natürlich, dann sind wir eigentlich bei Sexual Empowerment. Das geht doch eigentlich auch nur, wenn man sagen kann, was sich gut anfühlt oder was vielleicht tatsächlich, und das finde ich sehr spannend, dass du das auch sagst, dieses mal wieder zu erforschen als Partner, zu sagen, hey, lass es uns mal ausprobieren und vielleicht, wir wissen ja noch nicht, wo wir auskommen. Das macht ja Sex wieder was total Spannendes, zu sagen, wir wissen noch nicht, es geht nicht um einen Orgasmus, es geht nicht um, sondern es geht erstmal um, vielleicht kommen wir auch irgendwo in was ganz Humorvolles raus. Das hatten wir zuletzt, wo wir einfach nur noch gelacht haben und ich eigentlich gedacht habe, ist doch eigentlich auch völlig okay. Wir sind uns echt ein bisschen stümperhaft vorgekommen und irgendwann konnte ich nicht mehr und habe einfach nur noch gelacht und meine Frau auch und war toll. Wenn man sich sagt, wir haben ein Date oder eine Erfahrung, ist das ja ist eine total schöne Erfahrung, wenn man diesen Druck mal wegnimmt. Das Dritte, was du danach schreibst, das finde ich total, das finde ich wahnsinnig, weil ich glaube wirklich daran, du schreibst als dritte Faustregel oder als drittes sagen es mal, sexuelles Gesetz. Wer sich im Bett emanzipiert, tut das auch in seinem restlichen Leben. Und das, das ist natürlich wahnsinnig stark, vor allem in dieser Rolle als Frau, das hast du eigentlich gerade schon gesagt, ja. Da zu lernen, zu sagen, ja, nein, mag ich nicht, bitte nicht, bitte. Wie kommen wir da hin? Oder was ist?
Das ist toll, dass du das nochmal so ausführst, weil das war für mich eine extreme Erkenntnis, so, okay, ich habe diese ganze Arbeit gemacht, eigentlich um unsere Sexualität zu befeuern und die Lust wieder in mein Leben zu kriegen. Aber mein ganzes Leben außerhalb des Schlafzimmers fing sich total zu verändern an. Ich habe gegründet, ich habe Unternehmen auf die Beine gestellt. Ich habe zu manchen Leuten gesagt, nee, mit dir will ich nicht arbeiten, aber mit dir will ich arbeiten. Also ja. Ohne dass ich da eigentlich richtig hingeguckt habe und die Verbindung hergestellt habe, je mehr ich anfing, da selbstbewusster zu werden, aber nicht nur selbstbewusst im Sinne von selbstsicher, sondern auch selbstbewusst im Sinne von, ich bin mir bewusst, also ja. was ich spüre.
Ja.
Ja, desto mehr veränderte sich alles andere auch. Und deswegen, ich finde das immer toll, wenn du sagst, da gibt es so viele Parallelen, weil letztlich ging es darum, mich zu erforschen. Das haben wir ja in der Depression auch, dass du erstmal fühlen musst.
Akzeptieren und fühlen.
Akzeptieren, reinhören, reinfühlen. Das war da genauso. Also was macht mir eigentlich Freude? Was macht mich an? Also gerade auch Frauen haben so, ich finde immer, das ist nicht so erforscht. Ich hatte letztens ein Interview, ich habe nochmal so eine Facebook-Gruppe, Happy Frau Community, wo ich so Expertinnen interviewe. Und da haben wir darüber geredet, was Frauen eigentlich als lustvoll empfinden. Und da haben wir so darüber, also zum Beispiel ein wehender Vorhang turnt mich total an. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und sagte sie, oh, ich auch, wehende Vorhänge. Wenn der Sommerwind reinkommt und der Vorhang so flattert. Ja. Und da haben wir so gemerkt, dass Frauen, also nicht alle, aber dass manchmal andere Dinge antörnen, als das Klischee ist und dass das eigentlich kaum erforscht ist. Und das für sich herauszufinden, bin ich jemand, den Akustik anmacht? Ja. Bin ich jemand, ich habe auch Freundinnen, die Pornos anmachen, aber auch nur bestimmte. Und die verbringen dann die meiste Zeit damit, diese Sequenzen zu finden, die sie wirklich anmachen.
Ja.
Ich kenne Frauen, die lieber Literatur lesen und für manche sind es wehende Vorhänge. Also für sich herauszufinden, was macht mich eigentlich an? Und das ist auch so bei der Depression herauszufinden, was erschöpft mich und was tankt mich auf?
Ja.
Und wo sind die Gefahrenstellen? Dann auch herauszufinden, dass wir als Frauen nicht immer, weil wir sind ja zyklische Wesen, anders ticken. Also eine Frau braucht zwischen 20 und 40 Minuten, um überhaupt erregt zu werden.
Ja.
Das wird ja im Pornos überhaupt nicht dargestellt, dass die Frau ja immer heiß.
Wird auch wenig gekocht, merke ich immer. Und wenig, also Sachen, die total mit diesem Moment vielleicht zu tun haben.
Und wenn man aber als Frau sich weiß und akzeptiert hat, ich brauche einfach 20 bis 40 Minuten. Oder es ist so, dass es muss sich eine ganze Gehirnregion bei der Frau abschalten, damit sie entspannen kann.
Ja.
Das heißt, wenn da noch ungebügelte Wäsche liegt, eine schmutzige Küche und irgendwas auf der To-Do-Liste nicht ist, dann kann diese Gehirnregion nicht abschalten. Das heißt, sie kann nicht entspannen.
Ja.
Und man wird dann immer so ausgelacht. Aber eigentlich ist dieses Wissen total wichtig. Und je mehr du dich eben da kennenlernst, je mehr du dann lernst, Nein zu sagen und auch zu diesem Nein zu stehen und dich dann nicht überreden zu lassen, je mehr du lernst, auch Ja zu sagen zu Dingen und je mehr du dann auch deine Tricks kennst, also wie du gesagt hast, man kann doch beim Sex auch nochmal Sachen ausprobieren. Wenn du dann diese Ampel hast und sagst, okay, komm mal, wir probieren jetzt das aus, diese neue Stellung oder dieses Gadget oder dieses Toy oder whatever. Und wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich orange und dann lassen wir es einfach so, wie es gerade ist. Wenn ich es super finde, sage ich grün und wenn es total überhaupt nicht geht, sage ich rot. Und dann muss ich gar nicht diskutieren. Und dann kann ich das aber im anderen Leben auch umsetzen und sagen, stopp, Pause, weiter. Also ich habe so für mich festgestellt, je mehr ich da selbst bewusster wurde, desto mehr wurde ich auch im normalen Leben selbst bewusster und habe mich mehr getraut zu sagen, ich will mit dir nicht arbeiten. Ich nicht zu diesen Vertragsbedingungen. Oder ich weiß zwar nicht warum, aber auf dieses Abenteuer habe ich jetzt Lust. Und da gehe ich jetzt einfach mal mit meinem Bauchgefühl. Es fühlt sich gut an.
Ich meine, es macht so viel Sinn, wenn man es von außen betrachtet und sagt, wenn du mit deiner Intimität, das, was dir am allernächsten ist, das Kleinste, Intimste, wenn du da eine Balance findest und eine Identität und eine, dann, es macht ja nur Sinn, dass man von da aus agieren kann im Leben mit so viel mehr Klarheit und Sicherheit. Und ich meine, das ist eine kleine Revolution auch wiederum, die ich spüre, die man, also da wird, glaube ich, sagen wir mal so, es wäre sehr wünschenswert, wenn jetzt 100.000 Menschen das hier hören und sagen, boah, okay, das setzen wir jetzt direkt mal um. Ich glaube, dass in viele Beziehungen da einiges auseinanderbrechen wird auf einmal, weil eine dominante Rolle aus dem Fenster geschmissen wird und weil, ne, da sind wir eigentlich bei, ich glaube, das gleiche Prinzip, als wenn Partner mal anfangen, wirklich zu sprechen und zu sagen, hey, ich bin im Leben vielleicht dies oder das. Es wird da viel bei rauskommen, vielleicht, dass man tatsächlich einfach mit dem Partner gar kein Verhältnis hat, obwohl man zweimal die Woche Sex hat, aber dass es einfach nicht läuft. Aber von da aus, es muss auch immer ein bisschen was kaputt gehen, glaube ich, um wieder was Neues wachsen zu lassen. Ich habe zum Beispiel bisher viele Menschen im Coaching gehabt, die ich irgendwann gesagt habe, vielleicht hast du keine psychischen Probleme, vielleicht bist du einfach nur von Arschlöchern umgeben. Hast du die Option überhaupt schon mal, ne, mal genommen, dein Job ist kacke, dein Chef ist total, deine Eltern haben dich irgendwie, lalalala, das ganze Paket sieht eher so aus, als hättest du, und als weißt du das eigentlich, aber ne, hast auch nicht die Eier, das einzugestehen und zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal aktiv vor und verändere das. Und ich glaube, dass bei so einer kleinen Sexual Revolution das auch sehr gut so sein kann, dass da erstmal ein paar harte, das, da knallen ein paar Welten aufeinander, aber es wäre so unglaublich wünschenswert, dass das passiert, weil ich glaube, dass man von da aus, ne, aus diesem Bruch kann eine Pflanze wachsen, die ja, für so viel mehr Klarheit und so viel mehr, ich fände es wahnsinnig.
Stell dir mal vor, alle hätten näheren, also ich finde diesen Begriff so schön, Sex worth wanting.
Ja.
Sex worth wanting, also Sex, von dem man nicht genug kriegen kann.
Ja.
Wenn wir den hätten, und das war sozusagen mein Ziel, dass ich Sex haben möchte, von dem ich nicht genug kriegen kann. Und das, ja, und dann will man ja auch Sex, ne? Also ja, vielleicht ist die Frage einfach, wenn die Frau oder auch der Mann nicht mit einem schläft, dass es vielleicht einfach nicht der Sex ist, der so toll ist, dass man nicht genug davon kriegen kann. Man kann das aber, ich meine, wir haben es alle nicht gelernt, sondern na, learning by doing, und wenn man halt nicht die besten Lehrmeister und Lehrmeisterinnen hatte. Aber inzwischen gibt es ja auch so viele Coaches und so viele Workshops, und deswegen war es mir auch so wichtig, hinten im Buch, Seite um Seite sind da Podcasts und Webseiten und Leute, die ich gut finde, so dass man, wenn man da einen Deep Dive nehmen möchte, dann kann man das wirklich, wirklich gut machen.
Ja, du schreibst das, das finde ich auch sehr cool, auch nach der Tantra-Massage, also der erste Kapitel oder erste Abschnitt, ist auch direkt sind sehr informative Zeile mit, ne, was ist denn eigentlich überhaupt Tantra und warum, und das wäre nämlich jetzt noch meine Frage, sagen wir mal so, ich höre gerade zu und denke mir, ui, ich bräuchte vielleicht diese Revolution auch ein kleines bisschen, dann muss man natürlich als erstes ein Buch kaufen, aber was würdest du jemanden raten, der jetzt auf diese ne, Kreuzung vielleicht steht und sagt, oh, ich glaube, ich muss auch echt was verändern. Wo fängt man an?
Ich finde ja immer, man fängt bei sich an.
Mhm.
Also ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir sagen, du musst dich verändern. Und das ist einfach der kleinere Hebel. Der größere, viel größere Hebel, auf den man wirklich zu 100% Zugriff hat. Also wenn du nicht den Sex hast, den du haben möchtest, und dich, na, wir reden jetzt nicht Gewalt oder so, sondern ganz normal, du hast nicht den Sex, den du haben möchtest, fängst du, glaube ich, erstmal bei dir an. Also erstmal wirklich zu gucken, das war mein Schritt. Ich habe dann mit Selbstbefriedigung angefangen. Das war eigentlich nicht so mein Tool, um überhaupt einmal herauszufinden, was mag ich eigentlich und was mag ich eigentlich nicht. Und zwar nicht nur mit Sexspielzeug, sondern auch wirklich mal anfassen und dann auch zu merken, huch, ich glaube, ich habe bei mir festgestellt, da ist auch so eine Scham, sich selbst anzufassen. Und das dauert auch ewig, unter uns gesprochen. Aber es ist einfach zu spannend, auch zu merken, wow, und es gibt so, das sagen einem diese ganzen Körpertherapeutinnen eben auch, also diese Sextherapeutinnen auch, das ist quasi wie so eine Resensibilisierung. Je öfter du dich intim mit deinen Händen anfasst, desto mehr werden die ganzen Nervenenden wachen wieder auf. Und werden wieder aktiver. Das heißt, du wirst einfach feinfühliger im Schoß. Und je feinfühliger du im Schoß bist, desto leichter hast du dann natürlich Lust oder auch später dann einen Orgasmus. Aber das, glaube ich, wäre so das Erste, bei sich anzufangen und sich auch nicht davor zu scheuen. Ich meine, da sind wir wieder bei deinem Thema, sich nicht davor zu scheuen, sich Hilfe zu holen. Also man muss inzwischen auch nicht mehr zum Therapeuten gehen oder zur Therapeutin. Es gibt so tolle Sexcoaches, so tolle Sexberaterinnen, es gibt so tolle Eventreihen, auch Safe Spaces, wo so Frauengruppen, wo man sich wirklich guten Rat holen kann und tolle Inspiration holen kann und wo man dann in so 4 Wochen sich schon ganz gut wieder selbst annähert an sich selbst. Und von da aus kann man dann weiter starten. Und irgendwann kommt man eh an den Punkt, dass man sich körperlich so verändert hat, dass es sich vor dem Partner gar nicht mehr verbergen lässt. Und dann ist man eh da, dass man drüber reden muss. Und ich meine, wir haben damals mit gewaltfreier, wir konnten über dieses Thema nicht mehr normal reden, weil da einfach schon so viele Verletzungen waren. Und dann habe ich gewaltfreie Kommunikation versucht zu machen. Aber ich habe auch das erste halbe Jahr eigentlich nur geschrien. Gewaltfrei.
Ich bin gewaltfrei!
Und da hilft einfach auch, also ich denke auch immer, dass wir total überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen und vollkommen unterschätzen, was wir in 3 bis 5 Jahren erreichen können. Also wir haben bestimmt, es hat bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, bis wir wirklich halbwegs miteinander reden konnten. Und dass es jetzt wirklich smooth läuft, hat es fast 2 Jahre gebraucht. Also sich auch diese Zeit zu geben. Also und das Gleiche gilt auch mit dem Baby. Die ersten 3 Jahre sind einfach brutal. Also so schön sie sind einfach brutal anstrengend. Und wenn man aber weiß, okay, 3 Jahre und danach wird's besser, dann ist es selbstständig, dann läuft es selbstständig, dann schläft es vielleicht auch selbstständiger und dann kriege ich auch ein bisschen mehr von meinem Leben wieder zurück und dann kümmern wir uns intensiver als Paar umeinander. Und jetzt gucken wir einfach, dass wir diese 3 Jahre nur zusammen rumkriegen. Warum nicht auch so?
Ja. Was ist, wenn man 3 Kinder hat oder 4? Dann ist das lang.
Dann hat man meinen vollen Respekt.
Mein auch mittlerweile. Mann.
Ja. Mann. Aber da habe ich jetzt für mich, also weil wir ja bei dem Toolkasten waren, ne? Also für mich ist es immer noch die große Challenge, ist vom Kopf in den Körper zu kommen.
Ja.
Meine Tage sind rattenvoll.
Ja.
Und dann soll ich am Abend die entspannte Geliebte sein. Ich finde diesen Spagat hinzuringen enorm schwierig. Das heißt, ich habe mir so einen Toolkasten erarbeitet. Bei mir hilft Tanzen total gut. Einfach mal 3 meiner Lieblingssongs und ich bin sowas aus dem Kopf raus. Für anderen ist es vielleicht Kochen.
Ja.
Oder deswegen fand ich auch so eine Kuschelparty spannend zu merken, dass wenn ich so 20 Minuten gestreichelt werde und noch nicht mal intim, sondern mit Klamotten an, wie sehr mich das entspannt und wie weich mich das macht und wie viel Lust mir das bringt. Und das, auch das ist für mich ein guter Übergang. Also das ist Toolkasten 1, also auch bei 3 Kindern. Was, wenn sie jetzt dann alle schlafen, was mache ich, damit ich rüberkomme von der Rolle der Mutter in die Rolle der Frau?
Ja.
Zweite Sache, die wir gemerkt haben, ist verabreden. Also Sex passiert nicht einfach so. Wir machen inzwischen Sex-Dates. Also wir machen sowieso Paar-Dates, wo wir uns auch vornehmen, nicht übers Kind zu sprechen. Und wir machen inzwischen auch Sex-Dates, wo wir uns dafür verabreden. Ich meine, wir sind eh heute, nichts passiert mehr spontan. Kein Picknick, kein Yoga, kein Meditieren, alles ist getaktet. Auch das, und es funktioniert ausgezeichnet.
Ich glaube auch, dich da ein bisschen darauf einzustellen. Also ich finde es, das ist lustig, was erregt einem. Ich finde sowas, ich finde es total erregend, wenn meine Frau sagt, Dienstagabend, dann und dann, du und ich. Und
das kommt auf die Typen drauf an. Es gibt Leute, genau. die das total erregend finden, diese Vorfreude. Ich überhaupt nicht. Nee. Ich finde das schrecklich. Ich bin da total spontan, deswegen brauche ich so einen Toolkasten,
ja.
Um dann so um rüberzukommen. Also für mich ist Eisprung auch super Sache, läuft, ist immer, also Eisprung ist immer eingetragen und dann, ja. Da sitzt immer ein Sexdate drauf, auf jeden Fall. Auch nochmal zu verstehen, dass Sex nochmal auch anders, also A, anders zu bewerten, auch eine wilde Knutscherei kann schon Sex sein.
Ja.
Heavy Petting kann Sex sein. Man kann sich auch einfach nochmal öffnen. Also warum nicht dem anderen bei der Selbstbefriedigung zusehen?
Mhm.
Mhm. Ne, das ist ja ein großes Tabu, große Scham, aber why not?
Ja.
Und auch dieses Sex zu einem Event zu machen. Also wir gehen ja auch nicht immer ins gleiche Restaurant. Wir fahren nicht immer in den gleichen Urlaubsort. Und wir ziehen auch nicht immer das gleiche T-Shirt an. Bis auf Männer. Die haben immer die gleichen T-Shirts, die gleichen Socken. Und die werden genauso nachgekauft. Okay, das gilt nicht. Das nehmen wir zurück. Aber warum das nicht beim Sex auch? Also warum nicht sagen, ey, komm, lass doch mal was zusammen ausprobieren. Lass doch mal auf so eine Swinger-Party gehen. Dann kann man ja vorher die Regeln besprechen. Es gibt inzwischen übrigens auch tolle Coaches, die einen da coachen. Mhm. Ich glaube, Michaela Mittermeier, die steht auch hinten im Buch drinnen. Kann man auch mal googeln, was wären denn so Regeln, die man besprechen muss vorher, damit dann nachher nicht das große Heulen ist.
Ja.
Wir waren in so einem Bondage-Kurs, fand ich total spannend. So, also britzeln. Ja. Ja. Ne, Abenteuer, mal was ausprobieren, Fenster auf, reinlassen. Ja. Und selbst, ich meine, wir waren auch in der Tantra-Massage und danach haben wir festgestellt, pff, wann sollen wir das denn bitte unterbringen? 2,5 Stunden.
Ja.
Also auf gar keinen Fall kriege ich das in meinem Alltag unter. Haben wir dann, schön, dass wir es gemacht haben, no, durchgestrichen. Aber es war trotzdem ein schönes Wochenende. Ja. Aber vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es Slow Sex, der die totale Bereicherung ist. Oder es ist Bondage oder was immer. Und immer aufs Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl leitet einen da eh ganz gut. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann geht man einfach wieder rot.
Ja.
Ampel. Auf sich hören, sich vertrauen. Wenn man kein gutes Gefühl hat, aufstehen und gehen. Wenn man merkt, bringt nichts, gehen. Sich was anderes aussuchen.
Ja. Wow. Wow. Wo bekommt man dein Buch?
Ah!
Da kommen wir erstmal, weil wir sind ja eigentlich, du hast ja ein Buch geschrieben.
Ah, da ist ja, das stimmt, da ist es. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig,
ja.
Zeige ich es.
Ja, genau.
Man kriegt es überall. Also du kannst es im Buchhandel bestellen. Ich glaube, es ist bei Amazon gerade vergriffen, aber man kann es schon vorbestellen. Ich habe gesehen, dass man es bei buch.de bei Tahalia noch kriegt als richtiges Buch.
Mhm.
Du kannst es als E-Book, wenn doch es niemand mitkriegen sollte, als E-Book bestellen.
Stimmt, ja, kann man es auch in so eine Papiertüte bekommen, damit man es...
Ja, das kriegst du sowieso, aber du kannst es, da musst du es, wenn du es in der U-Bahn lesen willst, nicht in so einen Umschlag packen, sondern dann kannst du schön auf deinem iPad als E-Book lesen.
Genau, okay, ja.
Oder oder happyvagina.de, Happy Vagina, für die nicht so gut Englisch, happyvagina.de ist mein Blog. Da kann man auch ganz viel lesen.
Ja.
Weil es bei mir geht's halt eh vor allem um diese weibliche Sexualität. Also weniger um den männlichen Blick.
Ja. Trotzdem glaube ich auch für Männer, das ist ja das Schöne.
Ja.
Gerade so interessant, die andere Seite besser zu verstehen.
Genau, gerade interessant, die andere Seite besser zu verstehen. Und ich glaube, dass wir da auch alle, also da ist auch gar kein Männerbashing in dem Buch drinnen, sondern ein ganz liebevoller Blick, weil mein Mann tat auch sein allerbestes.
Ja.
So, ja. Und hat versucht und versucht und versucht und trotzdem hat's erstmal nicht klappen wollen.
Nee. Ich meine, Sex ist ein, beziehungsweise der Sex mit einem Partner ist ja ein Akt mit zwei Menschen. Ich glaube, dass da auch den Punkt, wo man nur noch bashen kann, bringt natürlich einem auch nicht viel weiter. Ich meine, das hast du ja eigentlich schon gesagt, fang bei dir selber an, weil ich glaube, ne, jeder Mensch das nur verändern kann, was er in sich verändern kann. Und dass wir sind letzten Endes eine Reflexion voneinander. Das, was du in deinem Partner siehst, ist sehr oft das, was du eigentlich selber
absolut.
Das ist absolut. Ja, das Spannende.
Absolut. Und wenn du nicht den Sex hast, den du gerne hättest, dann nimm die Verantwortung zu dir. Also nicht er oder sie bringt's nicht, sondern warum? An welchen Stellen sage ich denn nicht richtig, was ich gerne hätte oder was ich nicht gerne hätte? Und auch das ist total okay. Warum sage ich es denn nicht? Was ist da Scham? Ist da Schuld? Ist da, passiert da was? Und dann auch wirklich, hol dir Hilfe. Also es gibt auch über Zoom inzwischen so tolle, und das reichen auch. Es ist ja jetzt, du brauchst, also wenn nichts Schlimmes passiert ist in deinem Leben, dann brauchst du auch keine Gesprächstherapie, dann brauchst du einfach ein bisschen Inspiration. Vielleicht reicht das Buch, vielleicht reichen auch hinten die weiterführenden Links und Inspirationsquellen. Aber vielleicht gehst du auch einfach 2, 3, 4 Stunden zu jemandem und lässt dich da und erzählst da einfach mal, was dein Thema ist und lässt dir da einfach ein bisschen helfen. Also das ist also auch in dem Bereich. Also wir wissen das ja bei Mental Health, was ja dein Themenfeld ist, wie schwierig es Menschen ist, sich da Hilfe zu holen.
Ja.
Wobei ich das Gefühl habe, es wird besser. Aber im Sexbereich, da ist einfach echt wie, nee, da gehe ich nicht hin.
Und vielleicht, ich meine, das ist das Schöne, ist, vor allem auch dein Buch ist auch das Gleiche, was ich auf der Ebene der psychischen Gesundheit versuche, ist einfach mal zu sagen, Leute, komm, lasst uns doch mal darüber sprechen. Lass uns doch mal auf einen Geburtstag, wenn jemand dir fragt, wie es geht, vielleicht mal sagen, nicht so gut, ich stecke in eine tiefe Depression. Oder sagen, nicht so gut, ich bin mit meinem Sexleben nicht so glücklich. Oder, und ohne, dass dann jemand, sondern dass Leute
meistens
dann sagen,
passiert ja das, interessant. Meistens passiert ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es ja das Gegenteil, wenn ich dann sage, oh, ich habe jetzt ein Buch über Sex geschrieben, ich bin dann die beliebteste Person auf jeder Party. Also die Frauen rutschen ran und sagen, also ich habe jetzt ein Kind bekommen, wie ist es denn jetzt mit dem Beckenboden?
Ja.
Wie trainiere ich denn jetzt den Beckenboden? Oder. Also plötzlich ist da jemand, dem man all diese Fragen stellen kann. Ja. Und
unerhofft zur Expertin geworden, ne? So wie ich auf dem psychischen Thema, wo ich auch immer denke, Leute, ich habe nur meine Geschichte niedergeschrieben.
Ich habe auch nur meine Geschichte. Und das war mir auch ganz wichtig, die nicht bevormunden aufzuschreiben. Also nicht zu sagen, so musst du es machen, sondern so habe es ich gemacht. Und ich bin auch erstaunt darüber, ich kriege ja jetzt auch schon Feedback zu dem Buch, wie breit das ist. Also ich hatte jetzt eine Leserin, die 9 Bücher gekauft hat und die ihren ganzen Freundinnenkreis geschenkt hat, weil alle Muttis sind und sie sagte, alle haben das, aber keine spricht drüber. Sie hat jetzt einfach nur die Bücher verschenkt.
Ja.
Und dann hat sich eine Frau gemeldet, die gesagt hat, sie hatte eine Operation an der Gebärmutter aus einem ganz anderen Grund. Mhm. Aber durch das Buch hat sie jetzt gemerkt, dass sie da vielleicht nochmal Heilarbeit machen muss, weil der Schoß ist ja quasi das Epizentrum. Das heißt, da geht die Wirbelsäule los. Da geht aber auch die Beine los. Das heißt, wenn da in dem Bereich, und das vergessen wir oft medizinisch, wenn da was verspannt ist, dann hast du es halt am Nacken. Oder dann hast du halt eine schiefe Hüfte. Und da nochmal drüber nachzudenken, ach krass, ich kümmere mich so um meine Schultern, aber vielleicht sollte ich mal gucken, ob mit dem Becken alles in Ordnung ist und mit dem Schoß alles in Ordnung ist. Dann hat mich jetzt eine Leserin angeschrieben, die gesagt hat, ihr Mann schläft seit 5 Jahren nicht mehr mit ihr. Die Zeugung des Kindes war der letzte Sex und seit 5 Jahren, er ist in der Lustlosigkeit, gar nicht sie. Und sie nimmt das jetzt nochmal als Anlass und bevor sie jetzt mit ihm spricht, geht sie nämlich jetzt, ich habe mir jetzt jemand empfohlen, geht sie jetzt zu einer Sexcoachin, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat und spricht mit der nochmal, bevor sie dann guckt, was für Schritte sie macht und wie sie es macht und so. Also es ist ein ganz breites, oder auch, wie gesagt, meine Mutter, die mit mir nochmal über meine Geburt gesprochen hat.
Ja.
Also es tut, und nochmal erzählt, wie das in ihrer Generation und so. Es ist total spannend, was für ein breites Feedback zu mir zurückkommt.
Ja. Wow. Mir fällt gerade ein und ich glaube, du hast die Tür jetzt aufgetreten. Kennst du Tsoukadas?
Rein
zufällig. Genau.
Übrigens kommt der im Buch vor.
Ah, Ja, so weit bin ich ja gar nicht gekommen. Muss man sagen, Deutsche Post zu danke, Nord. Das Buch ist nämlich, du hast es sehr früh verschickt, aber einfach noch nicht angekommen, weil der Post das nicht macht. Deswegen haben wir ein PDF und die habe ich auch echt versucht, ein bisschen zu speedreaden.
Bei Silja und Zucker für ihre Bereicherung.
Wahnsinn. Ich habe nämlich mit Zucker das schon sehr lange geplant und da kam die ganze Pandemie dazwischen und so weiter. Männerwochenenden anzubieten, wo wir nämlich wirklich mal über die Rolle im breitesten Sinne sprechen. Emotionen, Sex, aber auch einfach die männliche Rolle in der Gesellschaft. Warum ein X5, BMW X5 mehr wünschenswert ist als ein gesundes System teilweise. Und das Gleiche haben wir eigentlich vorgehabt, in Äquivalent anzubieten. Frauenwochenende mit Coaches, die darin arbeiten. Ich muss das jetzt einfach, da muss ich heute anpusten, weil es ist einfach so unglaublich wichtig, merke ich jetzt auch wieder. Und die Frage ist, wie geht's denn bei dir weiter? Ist das hier als Journalistin, war das jetzt einfach cool Thema, jetzt widme ich mir noch ein Thema oder kommt noch ein Buch oder machst du vielleicht auch Workshops oder wie hast du einen Plan, wie es bei dir weitergeht?
Ich habe noch gar keinen Plan, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich wahnsinnig, dass das Buch raus ist. Ich freue mich auch wahnsinnig über das Echo. Mhm. Also es scheint auch einen Nerv der Zeit zu treffen. Also ich hatte letzte Woche ein Interview mit dem Stern. Ich spreche nächste Woche mit der Bild. Also es scheint ein Riesenthema zu sein, sexuelle Unlust.
Ja.
Das freut mich natürlich sehr, dass ich da so einen Heilaspekt hineintragen kann.
Ja.
Und dann mache ich erstmal Urlaub. Du, Corona war jetzt einfach, die letzten anderthalb Jahre einfach, mir reicht's. Ja. Ich habe jetzt, das Baby ist da und geboren und dann gehe ich erstmal in Urlaub und dann schaue ich ab August bin ich wieder da, dann geht ja hier wieder die Schule los. Und
vielleicht können wir dich ja akquirieren als Frauenwochenende-Coach.
Sehr gerne. Sehr gerne. Also ich mache Heilarbeit, also ich mache Energieheilarbeit. Ich mache ja meinen Podcast, also meinen Blog und dann gibt es ja bei Facebook diese geschlossene Gruppe Happy V Community, findet ihr alles auf happyvagina.de, wo ihr mich weitet. Ich habe einen Instagram-Kanal, also man kann mir überall folgen.
@happyvagina, stimmt?
Ja, @happyvagina.de.
Ja, genau.
Und @tina.molin.
Ja.
Findet man mich. Also ihr könnt auch einfach auf meinem Blog happyvagina.de gehen und dann sind da die ganzen Verlinkungen, da findet man alles, um mir zu folgen. Und dann werden wir sehen.
Hast du nicht auch ein Buch geschrieben?
Ja.
Warte mal. Ja. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, kauft dieses Buch, wirklich. Also ich glaube auch, es ist eine dieser Bücher, die, wie du eigentlich selber sagst, Zahn der Zeit, ein Tabuthema. Auch wenn du vielleicht sogar denkst, hey, mir geht's total dufte, ist es.
Du findest garantiert was drinnen. Genau. Also garantiert. Ich glaube, weil das so breit ist und es kostet auch nur 10 Euro. Zuerst war ich ein bisschen gekränkt, dachte, ich bin nur 10 Euro wert, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt bin ich echt froh, weil das ist einfach, das kann sich einfach jeder leisten.
Ja, oh Mann, wir müssen da. Ich habe mein Buch Hacking My Depression fertig geschrieben. Und ich komme genau in der gleichen Mangel, glaube ich, wie du. So, dass wir gehen jetzt hosieren und hoffen. Ich glaube auch, dass ich auf meinen Teil ein Buch geschrieben habe, was genau in der Zahn der Zeit auch oder was ein richtiger Moment ist, um zu sagen, hey Leute, lasst uns darüber sprechen. Ich habe aber auch genau ich habe da schon über nachgedacht, so, was fragen die denn für einen Preis? Und werde ich irgendwie auch, wenn die sagen 7,99, werde ich dann irgendwie gekränkt sein oder werde ich, aber scheißegal.
Ich war gekränkt, gebe zu. Ich dachte, nur 10 Euro.
Ja, aber hey.
Aber jetzt, ich bin total froh, weil niemand sagt, es ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Wenn es ein Hardcover mit 17,90, kann sich einfach wirklich jeder leisten.
Und es muss einfach raus.
Es ist so wichtig, weil willst du deine Frau verstehen oder deine Freundin? Willst du dich besser verstehen? Hast du irgendwas Traumatisches erlebt also entweder mit der Geburt, aber auch in deiner Sexualität? Also es ist einfach, das Spektrum ist so breit.
Ja. Leute, es ist das Sommerferienbuch. Bestellt euch das jetzt einfach. Es ist auch, weil es kein Hardcover ist, es ist genauso ein Buch, was in der Reisetasche passt.
In jeden Reisekoffer rein.
Und das schön am Strand, da kann man das entspannt lesen und dann hat man schon Urlaub. Dann kann man vielleicht danach auch mal zusammen darüber sprechen oder ausprobieren.
So ist es.
Es ist genauso. Wow. Tina, danke. Ich könnte noch 1000 Fragen und 1000 Sachen mehr stellen. Aber Das machen wir einfach im nächsten Podcast. Wenn du
das entweder machen wir aber im nächsten, das war wunderschön.
Noch ein Buch oder noch ein Dings, oder wir machen einfach nach deinem Urlaub, organisieren wir endlich mal diese Männer- und Frauenwochenende.
Das wäre toll.
Das habe ich auch. Ich glaube, der Austausch darin, also der Plan ist wirklich, das erstmal getrennt und dann irgendwann auch nämlich zusammenzukommen und sich mal gegenseitig zu sagen, das will ich und du hast das schon so gut erforscht auch, dass das macht alles
Sinn. Würde mich sehr freuen.
Ja, wir besprechen das. Ich rufe gleich Zucker das an.
Super.
So, ihr Lieben, happyvagina.de. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Schaut da drauf, bestellt das Buch, folgt, spricht darüber, vielleicht auch wirklich mal selber in den Social Medias oder wo denn auch, fangt einfach an, darüber zu sprechen, weil das ist wirklich, wirklich wahnsinnig wichtiges Thema. Danke für deine Zeit, Tina.
Ich danke dir, es war ganz toll.
Und bis bald.